Ja, herzlich willkommen zum CT Online Talk auf der Radio Wissen. Mein Name ist Philipp Banse. Die CES, diese Konsumermesse, war im Januar in den USA. Der World Mobile Kongress steht in Barcelona vor der Tür in einer guten Woche. Dann kommt Anfang März auch die CeBIT um die Ecke. Das ist Gelegenheit für uns, hier mal über die Netz- und Techniktrends dieses Jahres nachzudenken und ein paar, die wir für relevant und wichtig halten, hier durch die Mangel zu drehen. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern zu Gast im Studio ist Jan-Keno Jansen von der CT. Ganz herzlich willkommen.
Guten Tag.
Dann ist Don Dahlmann dabei, Journalist und Blogger, auch ein immer wieder gern gesehener Gast hier.
Hallo.
Bei uns. Herzlich willkommen. Ja, und dann warten wir noch auf René Walter, falls der jetzt im Livestream irgendwie uns zuhört oder die Twitter-Meldung bekommen hat. Wir sind in Studio 2, das ist dann im zweiten Stock, unten beim Pförtner melden. Wir warten und lassen dich dann rein, wenn du da bist. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt trotzdem einfach mal an. Ja, es geht so ein bisschen um so ein paar Technik- und Netztrends, die wir uns hier notiert haben, von denen wir glauben, dass sie schon relevant sind und sicherlich noch relevanter werden. Das erste, was hier bei mir auf der Liste steht, sind neue Bedien- und Sprachkonzepte. Da ist ja ein bisschen Wirbel aufgetaucht um Siri und das ist mal wieder ein bisschen so in den Fokus gerückt. Wie kann man eigentlich technische Geräte noch anders bedienen als vielleicht mit Maus und Tastatur? An Touchpad haben wir uns jetzt mittlerweile alle gewöhnt. Sprache schlummert auch schon so seit einer Weile in der Ecke, aber eben nur in der Ecke. Und Siri war jetzt so das erste Mal, dass, glaube ich, breitere Schichten so mit einer relativ brauchbaren Sprachsteuerung um die Ecke gekommen sind. Auf Deutsch, finde ich, funktioniert das nicht so richtig gut, oder?
Nicht so gut wie auf Englisch, aber es funktioniert besser als ältere Spracheingabekonzepte. Also früher war es ja so, dass man einfach nur feste Keywords hatte und die musste man auswendig lernen. Und wenn man jetzt, ich stelle mir mal vor, ich bediene einen Fernseher, dann muss ich wirklich sagen, wenn ich umschalten will, muss ich das sagen, was der Hersteller festgelegt hat, also Programm rauf. Und wenn ich sage weiter oder nächstes Programm oder mach mal den Müll da aus, das funktioniert nicht, sondern ich muss mich eben wirklich auf diese festgelegten Begriffe konzentrieren. Und bei Siri ist es eben so, dass man auch sagen kann, ja, man kann sagen, regnet es morgen in Berlin oder brauche ich einen Regenschirm in Berlin? Wie ist das Wetter in Berlin? Und Siri versteht mich dann oft.
Oft, wollte ich sagen. Wie ist deine Erfahrung dann damals mit dem Ding?
Ich habe kein Siri, weil ich ein Android-Handy habe. Ich habe sowas Ähnliches drauf, nennt sich Iris. Das ist also ein programmiertes Ding, das ist also im Prinzip die gleiche Funktionalität. Das funktioniert auch im Englischen etwas besser. Aber so richtig doll funktioniert es nicht. Ich finde auch, dass diese Sprachsteuerung immer noch eigentlich nur dann funktioniert, wenn man quasi in so einer Art Studio sitzt wie hier, wo auch keine Außengeräusche sind und nichts passiert und alles schön gedämmt ist. Dann bekommt man irgendwie ein vernünftiges Ergebnis. Wenn man auf der Straße rumläuft, macht man es nicht. Und ich glaube, das ist im Moment ist es einfach noch Spielerei. Ich kenne halt viele auch, die ein iPhone 4S haben, damit eben mal am Anfang die ersten 2-3 Wochen rumgespielt haben und mittlerweile nutzen sie halt die ganz normalen Wege, die sie auch gewöhnt sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn man es ein bisschen weiterspinnt, ja, in 5 Jahren die Entwicklung ein bisschen weitergeht und auch andere Hersteller aufspringen auf den Zug, dann ist es natürlich toll, gerade für zu Hause. Also eben, was ja ein Kollege sagte, eben mit dem Fernseher ist natürlich super oder wenn ich meinem Rechner sagen kann, geh an, geh aus oder Licht an, Licht aus oder sonstige Geschichten. Aber von diesen durchkomprimierten Häusern träumen wir schon seit den 50er Jahren.
Also ich habe auch so ein Android-Handy und da funktioniert die Suche halt ganz gut. Also wenn ich benutze sehr häufig Google Maps und heute Morgen habe ich einfach gesagt Deutschlandradio und dann hat er es gefunden. Dann muss ich halt nicht dieses fiese lange Wort Deutschlandradio da eintippen, sondern kann das einfach sagen und das klappt schon gut.
Und das, ehrlich gesagt, das fand ich bisher mein Schlüsselerlebnis. Genau diese Sprachsteuerung der Google-Suche sozusagen. Mhm. Da fand ich das erste Mal, wow, irgendwie das ist echt ein Mehrwert, weil unterwegs auf dem Bürgersteig dann eintippen Finanzamt 2 oder so und dann einfach zu sagen, bring mich zum Finanzamt und der führt einen dahin, das finde ich ein echter Mehrwert. Das wird sicherlich noch besser werden. Was sind denn so Visionen? Also Fernsehen ist sicherlich aufgetaucht, die uns in diesem Jahr noch mit Sprachsteuerung beglücken werden. Mhm. Also Apple TV ist ja dann irgendwie häufig genannt, ob man das dann mit Sprache besteuern kann.
Genau, also Apple TV soll ja angeblich in den Startlöchern sein und die komplette Unterhaltungselektronikindustrie hat ganz viel Angst davor, weil natürlich mit dem iPhone Apple ja schon mal so einen riesen Paradigmenwechsel vorgemacht hat, dass auf einmal Touch bedienbar war und alle anderen Hersteller hatten noch Tastentelefone und auf einmal haben die den ganzen Markt weggefegt, sag ich jetzt mal. Und da haben die Hersteller Angst, dass Apple das mit diesem Apple TV nochmal macht. Ich persönlich glaube das nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Fernseher so gut mit Sprache bedient werden kann. Aber es gibt da ja noch andere Gerüchte, dass man mit Gesten arbeiten kann und so weiter. Und auch das kann ich mir nicht gut vorstellen, dass ich mit drei Freunden auf dem Sofa sitze und alle zappeln irgendwie rum und wie soll der Fernseher dann sehen, wer jetzt derjenige ist, der das Programm steuert. Auf jeden Fall experimentieren alle, so gut wie alle großen Hersteller, mit solchen neuen Konzepten. Also dass sie zum Beispiel Fernbedienungen machen, wo hinten eine Tastatur drin ist. Solche Geschichten.
Ja, das gab es ja schon ein bisschen. Also diese alten Fernbedienungen mit Tastaturen drauf fand ich schon immer lustig, weil die immer so wahnsinnig dick waren. Da konnte man irgendwie echt mehr als Fliegen mit erschlagen. Ich glaube, dass das, und Microsoft hat ja viel vorgemacht mit dem Kinect, dass da hinter der Gestensteuerung einfach wahnsinnig viel passieren wird. Also da ich mir eben vorstellen kann, dass man mit einer Wischbewegung eben das Programm wechselt oder irgendwelche solche Geschichten. Möglich ist es schon, das gibt schon so Hacks für auch, aber das wird auch, wie der Kollege sagt, einfach dauern, bis das ausgereift ist. Also wann weiß ich, wer jetzt welche Bewegung macht oder muss ich vorher eine Taste wieder auf der Fernbedienung drücken, damit ich dann sage, du jetzt.
Und bei den Hacks, bei den Kinect-Hacks, also da habe ich schon ziemlich viel mit rumgespielt und man muss dann immer so eine bestimmte Pose einnehmen, Psi-Pose nennt Microsoft das und das ist dann, da muss ich erstmal so eine Yoga-Übung vom Fernseher machen, bevor mich dieses Gerät erkennt und das ist nicht so praktikabel. Ja,
bei Apple muss man auf die Knie fallen, einmal verbeugen und dann geht es an.
Einmal Steve Jobs murmeln und dann... Ja, nein, ich glaube, dass die Sprachsteuerung, wie gesagt, an sich schon drin ist. Ich glaube, dass es für dieses Jahr noch zu früh ist und ich glaube, dass auch für 2013 zu früh ist, da wirklich drüber zu sprechen, dass es auch da vernünftig umgesetzt ist. Ich denke, dass das einfach noch ein bisschen dauern wird. Bei Apple, also bei einem Apple-Fernseher, der da kommen soll, bin ich mir auch nicht sicher, ob man das Rad jetzt mit einem Bildschirm und so weiter neu erfinden kann. Glaube ich jetzt auch nicht, zumal... Wir hatten uns ja so ein bisschen vor der Sendung über die Preise von Apple unterhalten, die auch mal etwas höher sind. Und gerade auf dem Fernsehmarkt ist ja ein irrsinniger Verdrängungswettkampf, was Preise angeht. Und wenn ich halt dann Marken, also ein klassisches Markengerät kaufe, ob das jetzt Sony, Samsung, Panasonic, LG, was auch immer ist, das sind etablierte Marken, die bieten halt alles so zwischen 500 und 900 Euro an. Und da befindet sich ja meistens, also da ist ja der Markt, der tatsächlich stattfindet.
Gut, aber das haben wir ja auch mit den Notebooks. Ich glaube, wenn man da eine Lösung findet, wenn Apple da eine Lösung finden sollte, die tatsächlich aus 5 Fernbedienungen ein Bedienkonzept macht, was überzeugt, aus 6 Set-Top-Boxen ein Gerät, dann sind die Leute sicherlich, glaube ich, auch bereit, mehr zu zahlen.
Was die Fernsehhersteller meiner Meinung nach in den letzten Jahren immer verpennt haben, ist halt einfach dem blöden Fernseher ein WLAN-Modul einzubauen. Und das haben sie ja nicht gemacht, weil sie eben Rücksicht genommen haben auf die rechte Industrie, also Film und so weiter, weil sie gesagt haben, so nee, wir wollen das nicht. Ich hatte mal mit einem Hersteller gesprochen, der gesagt hat, wir würden es machen, aber wir sind noch unabhängig, wir müssen jetzt nicht irgendwie großartig Rücksicht nehmen, wir machen es natürlich dann doch wieder, weil es wieder mit Werbung und so weiter alles zu tun hat, Marketinggeschichten. Also das hätten sie schon vor 4 Jahren oder so machen können, Fernseher mit einfach einem vernünftigen WLAN-Anschluss oder einfach ein kleines Linux-Betriebssystem irgendwie eingebaut, eine Festplatte drin, also 1000 Sachen, die man heutzutage machen kann. Ich meine, irgendwie eine 128 Gigabyte SSD einzubauen, kostet glaube ich 250 Euro oder sowas, also das kann es irgendwie nicht sein, aber da passiert halt einfach nichts, weil die Industrie ängstlich ist, weil man auch zu eng verflochten ist mit den Rechteinhaber, gerade was Filmindustrie angeht.
Naja, seit 2 Jahren versuchen sie das ja schon, dass sie diese Smart-TVs in den Markt drücken. Ja. Und also jeder Mittelklasse-Fernseher, der im letzten Jahr rausgekommen ist, würde ich mal sagen, der hat irgendwelche Internetfunktionen, also irgendwie vielleicht ein Twitter-Client oder Facebook und ein bisschen Video-on-Demand und YouTube. Und das ist auch alles schön und gut, aber das lässt sich einfach mit der klassischen Fernbedienung nicht bedienen. Da wird man wirklich wahnsinnig. Wenn man da einmal seinen Facebook-Account-Namen und das Passwort eingibt, dann möchte man dann ein bisschen die Fernbedienung in die Ecke schmeißen,
weil es einfach zu lange dauert. Das ist dann das Tolle bei dem kleinen Apple TV, was ja schon gibt, also bei dieser Set-Top-Box, die man noch anschließen kann, die sich ja dann automatisch mit iTunes verbindet. Und da kann ich die kleine Apple Bluetooth-Tastatur oder beziehungsweise mit meinem Rechner halt einfach das Ding auch bedienen.
Also ich finde, das ist bisher für mich die überzeugendste Bedienung. Methode für einen Fernseher ist, das über mein Smartphone zu machen.
Mhm. Genau, Hersteller auch, dass sie eine App haben. Die großen Hersteller haben alle eine App und dann kann ich die Fernseher mit meinem Smartphone bedienen. Aber so richtig der Weisheit letzter Schluss, finde ich, ist das auch
nicht. Warum nicht?
Ich finde, das ist immer noch zu schwerfällig. Also ich meine, warum soll ich, wenn ich irgendwie eine Webseite mir angucken will und damit mit meinem Smartphone rumfummel, warum gucke ich mir das nicht gleich auf dem Smartphone an? Also warum steuere ich meinen Fernseher mit dem Smartphone, um aufs Internet zuzugreifen? Ich habe doch schon mein Tablet oder mein Smartphone auf dem Sofa.
Aber ich glaube, die Internetnutzung auf dem Fernseher wird ein Nebenprodukt sein, wenn man sozusagen zusammen davor sitzt und sich mal eine Webseite angucken will oder so. Aber es gibt ja diese Nutzungsmethode, Fernsehen gucken und dabei irgendwas machen. Also twittern,
gucken,
surfen.
Welcher Schauspieler war das
nochmal. Gucken, welcher Schauspieler so. Und da finde ich das einfach total überzeugend, auf meinem Smartphone irgendwie das Programm auszuwählen. Zack, läuft auf dem Fernseher und dann kann ich nebenbei surfen. Wenn ich umschalten will, mache ich das mit meinem Smartphone. Die Dinger habe ich eh in der Tasche und die kann ich per Touch super bedienen, ist nicht zu groß. Ich habe aber trotzdem alle möglichen Eingabemöglichkeiten, zur Not auch Sprache, Touch, Buchstaben. Das kann man alles schnell tippen. Also und mit der Verbreitung, die Smartphones jetzt mittlerweile gefunden haben, finde ich, ist das auch kein Argument mehr zu sagen, ja, da muss man ja nicht nur einen Fernseher kaufen, sondern auch noch ein Smartphone. Mhm. Das haben die Leute ohnehin alle. Und alles andere, Sprachsteuerung des Fernsehers hatten wir, so Kinect, Gestensteuerung des Fernsehers, vielleicht, aber so richtig überzeugt tut das alles nicht.
Klar, das Smartphone ist da im Moment noch das Beste, das stimmt schon. Und ich meine, bei diesen Connected oder Smart TVs, das Killer-Feature ist eben nicht Facebook oder Webbrowser, sondern das ist halt Video on Demand. Ja. Und in den USA klappt das ja schon ganz gut, dass da jedes Gerät einen Netflix-Client hat und da zahle ich dann, ich weiß gar nicht, $10 oder $5 sogar nur im Monat und habe dann wirklich Zugriff auf so gut wie alles, was da jemals produziert worden ist, also auch Fernsehserien und so weiter. Und das ist schon ziemlich toll.
Kommen wir mal weg. Was gibt es denn noch so für Bedienkonzepte, die so rumschweben? Also die Gestensteuerung bei Tablets zum Beispiel ist ja eine Sache, die so ein bisschen verwandt ist, jetzt einfach so eine Touchpad-Derivat, würde ich mal sagen. Sprachsteuerung, Gestensteuerung. Was gibt es noch für Bedienkonzepte, die uns erwarten? Vielleicht Touch auf großen Desktop-PCs, Rechnern, ist das irgendwie?
Das lohnt sich meistens nicht. Also es gibt ja schon die großen All-in-Ones, die auch eine Gestensteuerung haben oder eine Touch-Bedienung haben. Bei Windows-Rechnern ist die also bei Windows 7 sowieso nur so minimal einsetzbar. Dann ist es aber meistens so, schon aus medizinischen Gründen sitzt man meistens etwas weiter weg von diesem großen Bildschirm. Also das heißt, ich muss mich jedes Mal nach vorne beugen, wenn ich irgendwie an meinem Rechner irgendwas machen will.
Ja, das ist einfach anstrengend, wenn man immer den Arm
Nee, das machst du auch irgendwann nicht mehr. Ja. Das funktioniert dann nicht. Also da wärst du mit einer besseren Sprachsteuerung oder sowas, nächste Seite beim Browser oder öffne Link, irgendwie sowas besser aufgehoben. Aber das ist irgendwie so ein, das ist genau so ein, in Anführungsstrichen, dämliches Feature wie 3D. Also das funktioniert beim Spielen irgendwie ganz okay, natürlich. Aber ansonsten funktioniert es halt überhaupt nicht. Also ich kenne niemanden, auch im technikversierten und begeisterten Umfeld, der jetzt außerhalb von Spielen, wie gesagt.
Und im Kino.
Ja, selbst im Kino, finde ich, hat es nachgelassen. So ein bisschen, da sind alle mal reingegangen, haben gesagt, so, oh, das ist aber toll, aber davon kriege ich Kopfschmerzen. Das will ich auch nicht mal immer, diese blöde Brille. Ich will jetzt auch Brillen, oder wir alle, wie wir hier sitzen, sind ja Brillenträger. Das heißt, wenn man dann so einen 3D-Film anguckt, hat man auch eine zweite Brille auf der Nase und wir wissen alle, wie unbequem das dann auf Dauer ist. Also es funktioniert nicht. Auch bei Fernsehen 3D funktioniert, es gibt ja kein Angebot, es gibt keinen Inhalt. Es gibt, glaube ich, letztes Jahr, glaube ich, 70 Blu-rays, die 3D Filme beinhalten.
Viel Schrott dabei.
Wahnsinnig viel Schrott dabei. Aber das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass die Hersteller sich ja nicht auf einen, also damals zumindest nicht auf einen gemeinsamen Standard geeinigt haben, sondern das heißt, wenn ich mir heute einen Sony 3D-Fernseher kaufe und die Brille dazu bekomme, muss ich ja meistens noch eine zweite dazu kaufen, das kostet ja auch irgendwie 100 Euro oder so, dann kann ich damit aber nicht, kann nicht meine Sony-Brille nehmen, zu meinem Freund gehen, der einen Samsung-Fernseher hat mit 3D und das dann gucken, weil das die Standards einfach nicht miteinander funktionieren. Warum soll ich mir so einen Quatsch kaufen?
Na, auf der CES haben sie wenigstens das Problem gelöst und haben jetzt so eine Allianz geschmiedet und haben sich jetzt auf den Shutterbrillenstandard geeinigt, auch ja, wenn da die Geräte noch gar nicht da sind.
Nee, die Geräte, das würde noch 2 Jahre dauern, bis da irgendwie mal was passiert und was auftaucht und was halt, wenn überhaupt Sinn macht, und dann gibt es auch 1-2 Hersteller, die dran arbeiten, das hat dieses autostereokopische Geschichte, das heißt, du brauchst gar keine Brille mehr.
Das funktioniert gar nicht.
Das funktioniert noch gar nicht, weil das lustig, ich habe mir so einen Prototypen angeguckt, das Lustige ist wirklich, erstmal musst du dich so millimeterweise von dem Fernseher, so auf dem Sofa dann so hin und her rücken, bis du das dann irgendwie, da glaubst du, hast jetzt so den richtigen Winkel gefangen, dann darfst du dich nie mehr bewegen.
Ja, das funktioniert bei Einzelnutzer-Displays schon ganz gut, weil man da Eye-Tracking einsetzen kann, also eine Kamera, die guckt, wo ich bin, wo die Augen sind, und dann wird das Bild immer in Echtzeit so verschoben, dass es gut aussieht. Aber das funktioniert natürlich bei so einem großen Wohnzimmerfernseher Nicht, ja. Weil der kann nicht für drei Leute die die Bilder richtig darstellen. Und da braucht man einfach noch eine Brille. Und ich glaube, also dieses 3D-Feature, ich glaube auch, dass das jetzt nicht die Fernsehwelt revolutionieren wird, aber das ist einfach so ein, das wird einfach ein Standard-Feature. Jeder Fernseher wird das haben. Kostet ja auch nichts mehr, weil ich meine, die Fernseher sind schnell genug, um diese 120 Hertz darzustellen, die man braucht für Shutter. Oder es wird einfach so ein Pull-Filter da vorgemacht, sodass man diese günstigen Brillen benutzen kann. Und dann ist das halt so ein Event-Ding, hat das so einen Event-Charakter, dass man einmal im Monat
3D guckt. Aber ich, was ich mich frage, ist, das war ja mit HDTV war das ja ähnlich. Ne? Dann haben immer alle gesagt, funktioniert nicht, komisches Bild, kein Angebot. Irgendwann hatten dann alle Fernseher, erfüllten die Kriterien, dann war nur noch die Frage, wo ist denn das Angebot? Dann haben ARD und ZDF irgendwann angefangen, nur noch HD auszustrahlen und auf einmal ist es Standard. Alle nutzen es, alle finden es toll, alles super, funktioniert. Was ich mich frage, ist, wird das bei 3D auch so sein, dass jetzt einfach alle anfangen, dieses 3D einzubauen? Irgendwann haben sie sich alle mal auf den Standard geeinigt und dann poppen vielleicht irgendwie auch noch der eine oder andere 3D-Film da irgendwie raus und dann auf einmal ist alles 3D.
Also, erstmal 3D ist, also Quatsch, HDTV ist noch gar nicht so Standard, wie man es denkt. Also ich habe es bei mir jetzt auch irgendwie seit letztem Jahr und stelle aber fest, wenn ich so in die Wohnung meiner Freunde komme, die alle schöne flache LCD oder Plasmas irgendwie stehen haben, die wenigsten haben eine Set-Top-Box, die eine digitale, die überhaupt HD-fähig ist. Mhm. Dann gibt es in den meisten Kabelsendern oder Kabelprogrammen in Berlin, gibt es Kabel Deutschland, die bieten so ein bisschen an HD-Sendern an. Aber zum Beispiel der Sender, der am meisten HD liefert, ist der Pay-TV-Sender Sky, die fast alle ihre Filmsender und Sport mittlerweile komplett in HD haben, wird aber nicht eingespeist, kriegst dann wieder nur über Satellit oder so. Also das ist noch gar nicht so verbreitet, okay, wie man denkt. Und dann kostet, dann hat man ja dieses blöde HD-Plus-System irgendwie von den Privaten, was kein Mensch braucht, was irgendwie kostet 5 Euro pro Sender oder irgendwie sowas.
Pro Monat.
Das ist wieder ein anderer Standard und dann hast du, also das ist irgendwie immer noch so ganz schön verzettelt.
Okay, aber mit 3D?
Bei 3D sehe ich es auch nicht, weil es gibt exakt einen deutschen 3D-Sender und der ist Sky, die irgendwie in der Dauerschleife irgendwelche Filme wiederholen. Sie probieren. Und
IPTV bei der Telekom,
die haben auch so ein Angebot,
aber das
auch,
ist sehr ähnlich.
Also die probieren, wo es halt tatsächlich, ich habe es mir angeguckt, auch bei der Telekom, wo es tatsächlich einen gewissen Sinn macht, fand ich, was ein ganz anderes atmosphärisches Zuschauen dann noch ist, es bei Sport.
Aha.
Also Fußball, Golf und so diese ganzen Sachen. Sky überträgt, glaube ich, jetzt auch das Masters aus Augusta, wird irgendwie mal wieder oder das erste Mal in 3D übertragen. Das, was ich gesehen habe bisher, kann ich mir das vorstellen. Ich habe es auch bei Formel 1 gesehen. Die haben letztes Jahr mit 3D rumexperimentiert, mit Onboard-Kameras, die in 3D sind. Also, dass man sehr reelles Gefühl hat, wenn man dann, also quasi als wenn man selber nicht drin sitzt, aber so fast in die Richtung. Und da funktioniert das schon ganz gut. Und dann auch eher als eben bei Filmen oder bei sonstigen Sachen, weil die meisten Filme, die man eben in 3D gucken kann, die sind halt auch alle so mit Effekten vollgepackt, wo dir halt dauernd irgendwas entgegenfliegt. Und
aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass beim ZDF dann schon das neue Nachrichtenstudio geplant wird, wo dann die alle in 3D zu sehen sind und von hinten nach vorne immer die Bilder reingeflogen
kommen. Ich glaube gerade, dass solche Sachen wie Nachrichten, dass das besonders gut in 3D funktionieren würde. Also wahrscheinlich nicht das Studio, das ist ja nun nicht so interessant, da stehen dann zwei Leute in so einem blauen Studio, aber ich denke mal, irgendwelche Auslandskorrespondentenberichte oder so, da fühlt man sich dann wirklich schon so, als wäre man da, ob man das unbedingt in Krisenregionen unbedingt sehen will, ist die andere Sache, aber also ich habe mich vor einem Jahr mal sogar darauf festnageln lassen, auf eine Wette, da habe ich gesagt, dass in 5 Jahren wird die Tagesschau in 3D ausgestrahlt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber
na gut,
wenn wir die richtigen Displays haben, dann glaube ich, kann das schon funktionieren.
Aber das klingt schon so, dass mindestens in so ein paar Nischenanwendungen, ne, Sport, vielleicht Nachrichten, Tagesschau und so Nischenanwendungen, Minderheitenprogramm, dann 3D vielleicht doch mal irgendwie Fuß fasst. Kommen wir mal noch zum anderen Thema, und zwar diese These, das Netz oder sag mal so, das geschlossene Systeme zu nehmen. Wir haben uns an den App Store als Apple-Nutzer gewöhnt, dass da nur Software reinkommt, die Apple auch reinlässt. Hat Vorteile, hat Nachteile. Jetzt kommt Windows 8 auf den Markt, die ein ähnliches Konzept, glaube ich, verfolgen. Mhm. Selbst auf Desktop-Betriebssystemen.
Auf ARM-Basis. Also wenn man Windows 8 auf ARM, also nicht x86-Architektur, sondern eben diese von Mobilgeräten, genau, stromsparende Armtechnik, da hat man App Store Zwang, das heißt, man bekommt wirklich nur Sachen drauf.
Bei Windows jetzt, ne?
Bei Windows. Die aus einem App Store kommen. Da weiß man allerdings nicht, ob das einfach nur Tablets sein werden, diese armen Windows 8 Rechner oder echte Notebooks. Ich meine, wenn es Tablets sind, dann ist es eben genauso wie bei Apple auch, weil da ist es ja auch so, dass auf dem iPad eben nur die App Stores, die aus dem App Store kommenden Programme installiert werden können.
Ja, was Apple halt auch jetzt, ich habe gestern halt, haben sie ja diesen Sneak Peek gemacht für 10.8, das neue Mountain Lion Betriebssystem, was ja im Sommer kommen soll von Apple.
10.8.
Ja. 10.8 heißt es dann, und man hat es ja schon bei Lion irgendwie sehr kritisiert, dass Apple hingeht und halt die Ideen kleinerer Anbieter kannibalisiert, also das heißt einfach übernimmt mit diesem Message Center oder sonstige Sachen, das wird noch mehr ausgeweitet in Mountain Lion. Also erstmal gibt es so zwei Dinge. Also erstmal werden kleine Anbieter, freie Anbieter, die eine Idee hatten, werden entweder aufgekauft oder verdrängt, weil sie eigene Dinge anbieten dann. Das macht Microsoft auch, das macht Apple eben auch sehr stark.
Ja, aber das ist jetzt nicht Apples, das ist aber nicht Store-spezifisch.
Und doch, manchmal doch. Schmeißen sie einfach Dinge aus dem Store. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gründe ein Startup, habe eine tolle Idee für eine iPad-App oder was, und engagiere 5 Programmierer und investiere viel Geld und mache eine ganz tolle App. Und dann kann mir das passieren, dass Apple das aus dem Store schmeißt, weil sie ein ähnliches Konzept haben und das nicht kannibalisieren wollen. Und ja. Das ist natürlich, und die sind halt niemandem Rechenschaft schuldig. Das heißt, die können da machen, was sie wollen. Das ist ihr App Store. Und sie schmeißen politisch zu subversive Dinge aus dem Store, sie schmeißen
Selbst die Bild-Zeitung hat irgendwie die freizügigen Bilder ihrer Seite 3 Mädchen mittlerweile abgedeckt, damit keine nackte Haut zu sehen.
Aber da ist immer das Argument, ja, dann geht auch woanders hin.
Ja, und das ist eben für kommerziellen Journalismus sehe ich im Moment noch keine andere Plattform als eben iOS. Also es gibt auf Android natürlich schon auch ein paar Verlage, die da ihre Sachen reinstellen, aber so im Großen und Ganzen ist schon das iPad mit Abstand die größte Plattform für gerade für Zeitschriftenjournalismus. Also jede große Zeitschrift hat inzwischen eine iPad-App und das funktioniert auch alles ganz gut. Und da ist dann halt Apple am Hebel.
Und gibt's da so Schere im Kopf? Leute, Journalisten schreiben, Verlage machen?
Ich könnte mir das genau vorstellen. Da sehe ich gerade das Problem, dass Apple gar nicht direkt zensiert, aber dass die Leute eben Angst haben, die Medienmacher, das ist eigentlich eine tolle Geschichte, die wir hier machen wollen, aber lass uns mal lieber nicht machen, weil nicht, dass Apple uns das rausschmeißt und dann haben wir große Umsatzeinbußen, weil wir dann unser Produkt nicht verkaufen können. Lass uns das mal machen, lass uns das mal nicht machen, das ist zu politisch. Und das ist schon
also,
schlimm.
Ja, das kann sicherlich, also ich kenne keinen Fall, wo das bisher so war, dass sie irgendwie eine App rausgeschmissen haben, weil irgendwas Missliebiges über Apple drin stand oder so. Aber ich glaube,
ein bisschen. Ja, es gab einmal eine App, die hat die Tage runtergezählt. Wie lange dauert es noch, also die Tage von George W. Bushs Amtszeit, das war also einfach nur so eine Jux-App, okay. Und die haben sie als zu politisch aus dem Store geschmissen.
Ja, der Punkt ist, glaube ich, gar nicht jetzt, was sie schon gemacht haben oder machen könnten, sondern die Tatsache, dass es da ein privates Unternehmen gibt, was über die Macht verfügt, solche Entscheidungen zu treffen. Und gerade weil es manchmal nicht ganz klar geregelt ist und so, finde ich, könnte es diesen Schere-im-Kopf-Mechanismus befeuern, weil es eben, ja, Regeln ändern sich, Regeln sind manchmal schwammig, Regeln sind nicht ganz eindeutig und so. Genau. Und gerade das würde ich, also befeuert solche Scheren im Kopf, glaube ich.
Und ich denke auch, dass für viele, ich sag mal das komische Wort, Computerfreaks, führt dieses Prinzip des App Stores eigentlich den ganzen Computer ad absurdum, weil eben der Computer als universelle Maschine, mit der ich machen kann, was ich will, das geht mit diesen App Store Konsumgeräten einfach nicht mehr. Ich kann also kein anderes Betriebssystem drauf spielen. Ich kann keine Hardware-Frickeleien damit machen. Ich kann sogar, wenn ich eine eigene Software schreibe, dann kann ich die nicht einfach verteilen, sondern ich muss sie zum App Store schicken und dann Daumen drücken, dass die Apple-Sensoren dann ihr Okay dafür
geben. Da ändert sich halt gerade die Art und also die philosophische Ebene auch mit, wie wir Computer betrachten. Also wir, die wir hier alle am Tisch sitzen, beschäftigen uns seit 10, 15, 20 Jahren damit. Und für uns ist ein Computer eben noch, oder in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ein Computer ein programmierbares Ding ist, was ich eben frei programmieren kann. Was Apple macht, was ja auch der Erfolg von Apple ist, darf man nicht vergessen, zu sagen, das ist alles Quatsch. 90% der Anwender interessieren sich überhaupt nicht dafür. Die wollen einen Rechner haben, der sie aufklappen, der dann funktioniert. Ich hatte eben auch erzählt, gerade neues MacBook Air gekauft und ich habe das war innerhalb von 10 Minuten eingerichtet, mal abgesehen von den 1,5 Gigabyte Updates, die ich dann noch irgendwie ziehen musste. Aber ansonsten war das Ding irgendwie Namen eingeben, WLAN eingeben, ein paar kleine Updates gezogen, zack, das Ding lief, herzlichen Glückwunsch.
Ja, da bin ich voll deiner Meinung.
Und das ist halt das ist mit dem iPhone so, das ist mit dem iPad so, du machst das Ding an und bist innerhalb von 2 Minuten funktioniert das Ding. Und jetzt mit diesen Over-the-Air-Updates sowieso auch noch, also das heißt, du hast keinen iTunes-Zwang mehr. Also damit geht einfach, und das ist auch das, was die Leute wollen. Die wollen ein Handy auspacken, draufklicken und dann funktioniert.
Der Punkt ist aber, den fand ich ganz valide, den Cory Doctorow gemacht hat beim Chaos Communication Club Kongress, Chaos Communication Kongress, genauer gesagt Ende Dezember letzten Jahres, dass es heute um Handys und Notebooks geht. Aber in Zukunft eben um alles Mögliche. Genau. Um Autos, um Fernseher, um Waschmaschinen, um Kühlschränke, die mit Betriebssystemen programmiert werden und laufen und auf die wir dann überhaupt keinen Einfluss mehr haben. Genau,
und das ist das, was mich an Technik immer fasziniert hat, dass man irgendwie auf Digitalkameras Spiele installiert, was der Hersteller eigentlich gar nicht vorgesehen hat, oder auf irgendwelchen Satellitenreceivern Linux und PlayStation 3 als Hochleistungsrechencluster einsetzt oder so Sachen. Das finde ich total spannend. Und das gibt's dann nicht mehr. Aber ich muss dir recht geben. Also ich habe jetzt gerade meinem Vater, der wollte sich ein neues Handy kaufen und auch mit Apps rummachen, habe ich ihm auch gesagt, kauf dir ein iPhone. Das ist für jemanden, der sich da jetzt, der nicht rumspielen will und nicht rumfrickeln will, ist das wahrscheinlich im Moment das Beste. Aber für mich und für Leute, die sich für Computer interessieren, ist dann vielleicht doch was anderes besser,
weil sie
dann
eben frickeln können. Ja, aber da ist doch Android eine Alternative.
Die Frage ist nur, wie lange noch? Ich meine, es ist auch so, dass niemand weiß, also wahrscheinlich bedient Google gerade diese Nische für eben so Leute wie mich, die gerne mit ihrer Hardware machen wollen, was geht.
Halt, genau.
Aber wer weiß, wie lange sie es noch
tun. Ja, da finde ich, also da ist dann schon diese Abwägung, ne, klar, es gibt diesen Nerd-Ansatz, wir wollen mit unserem Rechner alles machen, was wir können. Aber auf der anderen Seite stehen eben dann noch die Vorteile, dass die Nutzungsmöglichkeiten, also dass Computer und digitale Geräte viel, viel größere Nutzergruppen erschließen, wie Eltern, ne, und so weiter. Und ich finde diesen Sicherheitsaspekt zum Beispiel auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass wenn auf einem Gerät nur signierte Programme laufen, von wem auch immer sie signiert sind, aber ist das ein großes Sicherheitsding? Also ein Bundestrojaner auf dem iPhone, wüsste ich nicht, wie man den installiert, ohne Apples Einverständnis.
Es läuft ja auch alles in der sogenannten Sandbox. Also das heißt, die Programme laufen ja immer für sich alleine, was ja auch beim iPad ein bisschen nervig ist, wenn man da mit Copy and Paste arbeitet, irgendwie quer durch die Programme, dann ist man da manchmal so ein bisschen länger unterwegs. Oder halt ein Foto von dieser Applikation in die nächste Applikation bringen möchte. Das funktioniert auch nicht immer, oder nur mit über Umwegen und so. Das ist dann schon ein bisschen nervig, aber das ist natürlich auch erstmal Beginne irgendwie. Ich denke, das wird sich in 2, 3 Jahren auch diese Kinderkrankheiten gelegt haben. Der Sicherheitsaspekt ist ein ganz großer. Ich meine, Apple wirbt da auch ganz massiv mit, dass sie halt sagen, PC-Viren, vergisst es. Ne? Es gibt Apple-Viren, es gibt auch die Sicherheitsarchitektur. Wenn wir Fefe fragen, irgendwie vom Chaos Computer Club, dann kriegt er Lach- und Krampfanfälle, wenn wir über das Thema Apple reden. Auch da gibt es sicherlich Sicherheitsprobleme. Die gefühlte Sicherheit ist sicherlich höher irgendwie auf den Systemen.
Und Raubkopien dürfen wir natürlich nicht vergessen. Also das geht ja dann, ja, genau. wenn nur App Store-Programme erlaubt sind, dann funktionieren natürlich auch keine Raubkopien will. Und ich verstehe natürlich, dass Microsoft und Apple auch auf dem Desktop, dass sie natürlich gerne an jeder Software-Transaktion mitverdienen wollen, weil im Moment, ich weiß nicht, wie viel Adobe gerade mit ihren Programmen umsetzt, und da sehen Microsoft und Apple im Moment keinen Pfennig von, und wenn sie das natürlich über ihre App Stores zwangsweise laufen lassen, dann können sie da ihre 10%, 20%, 30% abschöpfen, und das wollen die natürlich, ich meine, ist klar.
Ja, das Lustige, was ich gestern auch noch dachte, als ich so den Rechner einrichtete, und dachte ich, war mein letzter Windows-Rechner, den ich eingerichtet hatte, irgendwie vom halben Jahr oder so, Windows 7, dann dachte ich, eigentlich ist Windows 7 mittlerweile Fast ein freieres Betriebssystem als das Apple, das hätte ich wahrscheinlich
geschlagen
irgendwie. Da müssen wir gleich bei Twitter reingucken. Aber nein, ist natürlich Quatsch. Natürlich hat Microsoft genauso ziehen sie Daten und machen und tun. Aber was ich da eigentlich sagen wollte, ist, ich habe eben schon, also bei Lion ist es ja noch so ein Mischmasch aus App Store und ich kann auch noch eigene Programme installieren. Bei Mountain Lion weiß ich nicht genau, wie es dann komplett umgesetzt wird, ob es nur noch eine App Store Integration gibt. Aber bei Windows kann ich halt immer noch alles installieren, was ich installieren will. Und ohne, dass ich irgendwas tweaken muss, ohne, dass ich irgendwas jailbreaken oder sonstiges muss, ich kann halt irgendein Programm nehmen und dann sagt Microsoft, ja, das bist du in, geh halt raus und bist du in Gottes Hand und dann, wenn du es installierst, hast du halt Pech, wenn es nicht mehr geht. So. Ja. Aber ich kann alles machen mit dem Programm, was ich gerne machen möchte, innerhalb der Rahmen der Programmiermöglichkeiten.
Ja, aber was glaubt ihr denn? Geht Apple, also ist diese App Store, diese halbe App Store Pflicht, die in 10.8 eingeführt worden ist, also diese freiwillige Möglichkeit, ein Häkchen zu setzen, dass nur App Store Programme erlaubt sind, zeigt das, dass Apple in diese Richtung geht? Ich bin mir da nicht sicher.
Überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt. Logisch. Also erst einmal das, was du genannt hast, die Umsatzbeteiligung. Mhm. Ja. Dann haben sie einfach komplette Kontrolle und die Erfahrung mit dem App Store sind ja, also da können sie ja nun wirklich nicht beschweren. Da gibt es hin und wieder mal Klagen, ne? Jetzt auch Zensur und Pipapo. Aber die Entwickler sind, glaube ich, in der Regel glücklich und die Nutzer sind auch zufrieden. Und wenn man damit dann so das Virenproblem auf Schreibtischrechnern in den Griff kriegen sollte, auch wenn Windows damit anfängt, dann fände ich das mal also ein Mehrwert, der erstmal, also der finde ich nicht dadurch negiert und aufgehoben wird, dass da ein paar Geeks Zugang zu ihrem Computer frei und problemlos haben.
Und das könnte natürlich jetzt eine Renaissance für Linux bedeuten. Für mich ist völlig klar, wenn einer der beiden Hersteller, Apple oder Microsoft, diesen App-Store-Zwang einführt, dann wird der andere nachziehen. Und wer jetzt damit anfängt, ist meiner Meinung nach irgendwie noch nicht klar, weil sowohl bei Apple als auch bei Microsoft die Zeichen in der Richtung stehen. Und dann könnte es natürlich sein, dass dann wirklich mehr Menschen als jetzt zu Linux gehen und sagen, das ist wirklich frei. Und dann ist aber interessant, ob es dann womöglich noch möglich ist, Linux zu installieren, weil Windows fängt ja mit dieser ARM-Architektur an, technische Hürden einzubauen, um andere Betriebssysteme zu installieren. Also man kann, wenn ich das richtig sehe, auf den kommenden ARM-Rechnern, auf die man Windows 8 installieren kann, darf man jedes technisch nicht andere Betriebssysteme zu installieren, so wie auf dem iPad eben.
Eben darfst du beim Apple, darfst du auch auf deinem MacBook Pro oder auf deinem Mac-Rechner darfst du ja im Prinzip auch nichts anderes als iOS laufen lassen. Du kannst das Bootcamp installieren und dann so. Aber darfst nicht irgendwie runterschmeißen, was anderes gibt's. Steht auch, glaube ich, in den Nutzungsvereinbarungen drin, dass du es nicht darfst. Ich weiß nicht,
kann man schon installieren.
Das geht noch, ja. Aber ich glaube, ich weiß, also was du sagst mit Linux, zum Beispiel Ubuntu und so weiter, all die ganzen Derivate, die es in der Richtung gibt, Mint, da war jetzt gerade im Spiegel Online eine große Reihe irgendwie, wie installiere ich Ubuntu auf meinem alten Rechner, und bisher ist es immer, dass man sagt, naja, komm, ich habe hier noch einen alten Rechner rumfliegen, da mache ich mal irgendwie Ubuntu drauf und guck mal, ob es mir Spaß macht. Ubuntu, also Linux hat halt immer noch den Ruf, eine unglaubliche Frickelei zu sein, und wie kriege ich da wieder meinen Bluetooth-Treiber irgendwie hin und so, das funktioniert auch noch nicht so alles wirklich so, wie man sich das vorstellt, aber da entwickelt sich zumindest was. Aber ich wollte nochmal auf Android zurück. Tatsächlich, bei Android ist ja erstmal per se der Haken auch drin, irgendwie keine nicht signierten Apps installieren, also das heißt, ich bin auch auf den Market ja bei Android angewiesen.
Aber
ich
kann diesen Haken aber rausnehmen. Da kann jeder selbst unterschreiben. Also die Programmierer signieren ihre Apps selber.
Genau, ja. Google kann Eingriffe machen, also ja. Google kann Sachen rausschmeißen, wenn es Sicherheitsrisiken sind, aber es gibt kein Review. Also ich kann mein Programm so in Market tun und dann ist es freigegeben. Und
da kann man signieren und sagen, es ist wirklich von mir, aber das hat nichts damit zu tun, dass Google sagt.
Nee, das hat nichts mit Google zu tun, aber ich kann auch da nochmal zusätzlich einen Schritt weitergehen, kann den Haken in den Einstellungen wegmachen. Ich sage, ich nehme auch von unsignierten Quellen, fremden Quellen, dass ich über Google Code eben APKs runterladen kann oder sonstige Geschichten. Es gibt mittlerweile auch.
Es gibt auch alternative App Stores eben, ne?
Es gibt alternative App Stores, es gibt alternative auch Anbieter. Ich habe neulich einfach mal aus Jux und Dollerei für eine Webseite von mir ein APK anlegen lassen. Das war keine Arbeit, ich habe 5-mal geklickt. und dann hatte ich das Ding fertig. Das ist im Prinzip ein Shortcut halt zu der Webseite, die dann in einer Art Browser-Umgebung angezogen wird, aber es funktioniert halt.
Und glaubst du denn, dass das auf Dauer ein Gegenmodell sein wird?
Also Android hat ja, was Marktanteile angeht, auf jeden Fall die Nase vorn mittlerweile, auch was Verkäufer angeht. Man sieht auch bei den Zuwächsen irgendwie, die da sind. Wird so ein bisschen interessant sein, wie wird sich Android 4 und Android 5, was ja dieses Jahr auch noch kommen soll, entwickeln. Machen sie endlich mal, wo sie ja seit Jahren drüber reden, die Verzahnung mit Chrome OS, also dass sie wirklich dieses einheitliche Betriebssystem haben, was Apple ja im Prinzip im Moment auch gerade macht, ja. dass sie Mac OS und iOS eben zusammenführen, was Windows auch macht mit Windows 8 und Windows Phone 7 oder beziehungsweise Windows Phone 8, was dann kommt. Da müssen sie auch sicherlich noch ein bisschen Gas geben. Die Frage ist halt, es gibt ja mit Google und im Sinne von Datenschutz und der Art und Weise, wie sie mit Daten umgehen und inklusive der Suchmaschine, gibt es ein bisschen Probleme. Also diese Filterbubble, diese sogenannte, das heißt, dass meine Suche halt bei Google jetzt im Moment wahnsinnig personalisiert ist und ich gar nicht mehr die Suchergebnisse bekomme, die ich vielleicht haben möchte. Da muss ich schon echt tricksen bei Google mittlerweile, um die zu bekommen.
Also ausloggen.
Ja, man muss sich ausloggen und dann muss man irgendwie auf Google.com /ncr gehen, dass du keinen Country Redirect hast und dann kriegst du irgendwie ein vernünftiges Suchergebnis. Also es ist halt schon echt aufwendig geworden. Ich nutze mittlerweile echt tatsächlich Bing viel häufiger, weil ich exakt dann das Ergebnis kriege da, was ich eben vorher nicht hatte. Und da muss man halt so ein bisschen aufpassen, weil Google die neue Politik von Google quer über alle Dienste, alle Daten zu verzahnen und das dann mir personalisiert zur Verfügung zu stellen, mag nett gedacht sein, aber ich habe da so meine Bauchschmerzen.
Also das gruselt mich auch so ein bisschen, ja. Wenn ich auf YouTube.com gehe und dann sehe ich, das Erste, was ich sehe, sind dann nur Videos, die von irgendwelchen Leuten, mit denen ich auf Google Plus befreundet bin, die jetzt gut finden oder geplust haben. Oder wenn ich eine App installiere, dann steht da, Don Dahlmann findet die übrigens auch gut. Und im Moment irritiert mich das noch ein bisschen, ja. Aber so wird das Netz in Zukunft aussehen, dass wir, wenn wir bei Amazon ein paar Schuhe kaufen, dann wird ja, da stehen, aber dein Freund, der hat die viel teureren gekauft.
Ja, aber Amazon hat ja damit angefangen, mit den Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, könnten auch interessieren.
Ja, aber das ist ja personalisiert ja viel interessanter, wenn da wirklich nicht einfach andere Kunden, sondern dein Freund Kumpel, Klaus, Freund,
genau,
ja. Der hat das auch gekauft.
Aber ich finde es halt trotzdem, also was ich verstehe Google, vielleicht kurz, ich will das Thema jetzt nicht ganz da wegbringen, aber ich mache mir da schon seit einigen Wochen Gedanken drüber, was Google da eigentlich bewirkt und warum sie ausgerechnet das Herzstück, die Suche so merkwürdig kastrieren, mit dieser personalisierten Suche. Und das macht mich, also ich bin, wie gesagt, dazu übergegangen, einfach mehr Bing und DuckDuck, wie heißt das, DuckDuckGo. DuckDuckGo zu benutzen oder MetaGR oder andere Suchmaschinen, die es da so gibt. Aber tatsächlich ist es dann Bing, wo ich dann hängen geblieben bin. Einfach weil ich macht mich wahnsinnig, diese personalisierte Suche. Also das ist einfach, gut, ich suche vielleicht auch anders, ich brauche andere Sachen. Aber wenn ich halt was suche bei Google, dann will ich ja nicht wissen, was eben mein Freund Klaus irgendwie zu dem Restaurant zu sagen hatte auf Google Plus.
Ich glaube auch, dass sie da ein Problem haben, A, mit dieser personalisierten Suche und dann aber auch mit der Echtzeitsuche, finde ich. Also Google ist immer, also Echtzeit ist das eine, da versuchen sie was zu tun, aber eben auch mit diesem Spam. Also wenn du gerade nach so Gadgets und sowas suchst, du findest ja keine valide Information mehr, das kannst du ja komplett vergessen. Und was ich da interessant finde und wo ich mal drauf gespannt bin, auch wenn das in diesem Jahr auf jeden Fall wohl noch veröffentlicht wird, ist eine Suchmaschine von Bitly zum Beispiel. Mit denen habe ich gesprochen neulich. Und Bitly macht ja diese Link-Shortener und weiß natürlich, was tauschen die Leute? Welche Links werden verschickt? Und sie wissen genau, welche Links werden geklickt. Da gibt's einen großen Unterschied, weil die Leute natürlich das teilen, was sie gut aussehen lässt und das klicken, was sie irgendwie wirklich interessant finden. Und da, und das habe ich immer, die haben das jetzt schon im Angebot für ihre Business-Kunden, so, um sowas wie Reputation Management oder sowas zu machen, also zu sehen, was macht meine Marke, worüber reden die Leute. Und das wollen sie in diesem Jahr noch online schalten, also für die Allgemeine zugänglich. Und die sehen halt echt, wirklich in Echtzeit, und du kannst es auch lokal begrenzen, sagen nur Berlin oder nur Hamburg oder nur in New York, ein Stichwort eingeben, worüber reden die Leute, ja, und welche Links werden zu diesem Stichwort in dieser Zeitspanne an diesem Ort getauscht. Und das finde ich...
Das ist für Businesskunden toll.
Ja. So, aber auch für mich, also gerade wenn es um so Echtzeitsuche geht, also jetzt, wo, also Links zu etwas, worüber die Leute jetzt reden, also Wolf-Rücktritt oder sowas, ja, da kannst du auf Twitter gehen, aber dann kriegst du nur eine Liste von Tweets, ja, nichts gewertet, nichts gerankt, nicht zusammengefasst, nichts, nur eine Liste von Tweets, in denen dieses Wort vorkommt. Und da bin ich mal gespannt, was, ob das irgendwie was
bewegt. Für mich sind das auch eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Entweder suche ich Echtzeitinformationen, das heißt, ich bin irgendwie, ich sag mal, auf einer Anti-ACTA-Demo irgendwo und will irgendwie Infos haben, will Fotos, will gucken, vielleicht bin ich da irgendwo ein Foto mit drauf oder so. Und dann benutze ich halt Twitter-Search oder ich benutze Google Plus und gucke, was die Leute da so live von sich geben. Aber es kann auch sein, dass ich Informationen über ACTA suche und dann interessiert mich viel mehr der Wikipedia-Eintrag oder solche Dinge. Das sind für mich eigentlich zwei unterschiedliche Ansätze. Und was Google da gerade macht, ist, dass sie das so zusammenwerfen.
Genau. Eben diese unterschiedlichen Sachen. Genau. Ich wollte zum Schluss nochmal auf eine Sache kommen, die wir uns noch aufgeschrieben hatten und die ich irgendwie ganz interessant fand, ist diese, sagen wir mal, den Status quo der Transparenz. Also wir hatten im letzten Jahr vor allen Dingen ja ganz viel über WikiLeaks gesprochen. Von denen ist jetzt so gar nichts mehr zu hören, jedenfalls nichts Positives. Dennoch haben sie ja eine Welle losgetreten, die nicht abebbt. Sie heißt nicht mehr WikiLeaks, die Überschrift ist nicht mehr WikiLeaks, sondern sie heißt Leaking. Und da hat es eine ganze Reihe von Epigonen gegeben. WikiLeaks passiert nichts mehr, aber vielleicht kannst du mal so einen Überblick geben. Jede Zeitung, die was auf sich hält, hat heute so eine Art anonymen Briefkasten. Sag doch mal, wie seht ihr so ein bisschen diesen Stand? Leaking ist zu einem, ja, wie sagt man, zur Normalität geworden fast, also das Angebot, oder?
Genau, also Julian Assange ist natürlich irgendwie vom großen Posterboy zur Persona non grata geworden. Also das wirklich ein paar sehr, sehr seltsame Dinge getan, aber trotzdem nicht desto trotz hat er wirklich diese Sache, die er alleine losgetreten hat, die muss man schon sagen, die findet sich jetzt schon in den Medien ziemlich stark wieder. Also viele Webseiten und Newsportale und Redaktionen haben solche anonymen Briefkästen aufgemacht. Der ehemalige WikiLeaks-Mitstreiter Daniel Dumscheid-Berg versucht ja jetzt auch gerade seine OpenLeaks-Plattform an den Mann zu bringen. Die ist noch nicht gestartet, aber er versucht das auf eine ganz besonders sichere Art und Weise zu machen, weil das, was im Moment die Verlage anbieten, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich den
vertrauenswürdig ist,
ob das wirklich technisch so versiert gemacht ist, dass die Leute da wirklich anonym sind. Also ich stelle mir das relativ...
Ich bin auch eher skeptisch. Also ich teile deine Begeisterung, Philipp, in dem Punkt überhaupt nicht, weil es im Moment einfach... erstmal ist das Beispiel WikiLeaks auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie es dann eben, oder was mit Leuten eben auch passieren kann, die eben geleakt haben. Und Brandon Manning sitzt immer noch in Haft. Man hat ihn ja jetzt mehr oder weniger technisch überführt. Also die Chance, also wenn jemand wirklich was Großes preisgeben möchte aus einer Firma oder aus einer Regierung oder wo auch immer her, dann muss er sich dieser Konsequenz eben trotzdem gewahr sein. Aber
da gibt es ja auch viele Diskussionen in der Politik um eben Leaking straffrei.
Ja, aber wird nicht passieren. Also
so einfach wahrscheinlich nicht, aber es
ist... In unserem Leben wahrscheinlich nicht mehr. Und das glaube ich auch nicht. Also ich sehe im Moment Leaking, es ist eine interessante Geschichte, aber ich sehe im Moment nicht, dass sie so in dem Maße funktioniert, wie es vielleicht funktionieren könnte. Ich glaube, das klassische Journalistische funktioniert halt noch. Also das Leaking zu einem Journalisten. Also dass du halt vertrauenswürdiger Journalist bist und dann eben von Leuten eben Informationen gesteckt bekommst, dass ich Heinz Leyendecker oder sonstige Leute stehen ja für so eine Art von Journalismus.
Also was ich daran ganz interessant finde, ist, dass so dieser revolutionäre Ansatz, mit dem WikiLeaks angetreten ist, der scheint mir vom Tisch, dass sie sozusagen alles nehmen und alles offenstellen, unredigiert und Hauptsache in die Öffentlichkeit und dann wird sich die Öffentlichkeit dessen schon bedienen und damit was machen. Das ist, denke ich, erstmal vom Tisch. Es wird redigiert, es wird geschwärzt, es wird ausgewählt, von wem auch immer. Mein Gefühl ist, dieses Leaking hat es ja immer schon gegeben. Immer schon gab es Whistleblower, seit es Zeitungen gibt sozusagen. Die sind aber immer analog zu den Journalisten gekommen. Und jetzt etabliert sich, angestoßen durch WikiLeaks, inspiriert durch WikiLeaks, eine technisch-digitale Infrastruktur, dieselbe Dienstleistung anzubieten, nur eben nicht mehr nur analog,
sondern auch digital. Genau, also das wurde angestoßen von WikiLeaks, dass man einen riesen Haufen Daten hat, also wirklich unfassbar viel. Und jetzt fangen Journalisten, die ja eigentlich traditionell nicht so besonders zumindest vom Klischee her technisch nicht so bewandert sind, fangen jetzt wirklich an, selbst irgendwelche Algorithmen zu programmieren, um durch diese Datenhaufen irgendwie durchzukommen, sich durchzuwühlen. Und das finde ich fast am interessantesten an dieser ganzen Geschichte.
Wurde das denn durch WikiLeaks angestoßen? Also so dieser Datenjournalismus, wir nehmen Big Data, riesige Datenberge und machen daraus Geschichten, Visualisierung?
Naja, die Leaks von WikiLeaks waren ja riesige Datenberge, aber die wurden natürlich händisch von ganz vielen Leuten durchgewühlt. Aber ich denke, die Verbindung ist natürlich ein bisschen schwierig herzustellen zwischen WikiLeaks und Open Data und Datenjournalismus. Aber ich denke, dass die Sehnsucht nach Transparenz oder die Akzeptanz von Transparenz schon sich sehr gesteigert hat durch WikiLeaks, weil alle gesagt haben, eigentlich ist das richtig, eigentlich hat der ja recht, der ist
falsch, dass der ganze Moment, Kram... Ich möchte euch dann nochmal in eurem Enthusiasmus vielleicht ein bisschen runterholen.
Nur zu, ne?
Ich glaube, also wenn man sich anschaut, wenn die großen Whistleblower-Geschichten, die es gab wie Deep Throat bei der Nixon-Geschichte oder Brandon Manning eben jetzt mit dieser Geschichte, das waren meistens Menschen, die aus einem sehr egoistischen Handlungsantrieb diese Sachen freigestellt haben bzw. weitergegeben haben. Entweder weil Brad sie
Manning war egoistisch.
Entweder weil denn, sie ja also
das hat seine Agenda.
Das also zumindest weil sie zumindest eine gewisse, weil sie mit etwas nicht klargekommen sind, was in ihrem Umfeld passiert ist, etc. etc. Ja. So, das ist erstmal, das heißt, die haben erstmal einen Weg gesucht, Daten, auf denen sie gesessen haben, zu veröffentlichen. Und in den meisten Fällen, auch bei der Brandon Manning Geschichte, war es eben so, dass ja ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde durch diesen langen Chat, die er mit wem auch immer hatte. Wir wollen da nicht präjudizieren. Auf jeden Fall gab es ja ein Vertrauen. Er hat ja auch dann erst diese Daten rübergeschickt. Also das waren ja dann die Cables halt aus den Botschaften und beziehungsweise das Collateral Murder Video, was es ja auch gab.
Aber das war bei ihm Sachen. Ja ein tiefes
Moment. Warum auch immer. Er hat das erstmal, also das heißt, dieses Vertrauensverhältnis muss erstmal da sein. Mein Problem mit einer Plattform ist, wenn ich etwas einreiche, ich habe kein Vertrauensverhältnis zu ihr. Ich weiß auch nicht, was mit meinen Daten passiert.
Das ist das
große Problem. Ich glaube ja auch, dass meine Daten wichtig sind und dass sie gehört werden müssen. Aber ich reihe sie letztendlich erstmal in so einen Strom von Daten ein. Das möchte ich aber nicht. Auch weil ich vielleicht eine Agenda selber damit führe, was auch immer. Also das heißt, es ist für mich immer noch sinnvoller, einen Journalisten zu finden, der in der Lage ist, meine Daten halt zu analysieren und dann eben zu veröffentlichen, als eben solche Online-Plattformen zu nehmen. Wenn ich meine etablierte Online-Plattform, also WikiLeaks hätte das sein können, so eine etablierte Online, wo du weißt, okay, die merken, wenn sie einen Scoop haben in der Hand, dann hauen sie auch wirklich raus, dann machen sie was. Mhm. Aber das funktioniert nicht. Vielleicht werden diese Plattform wie WikiLeaks auch in Zukunft von anderen Plattformen eben übernommen. Ich meine, TechCrunch hat das in dem Technikbereich eine Zeit lang so, die haben wahnsinnig viele Whistleblower-Informationen rausgegeben.
Ja, machen ja auch jede Zeitung, die WAZ macht das, die Süddeutsche, alle
haben diese Briefkästen. Ja, ich glaube, das ist
halt wohl sehr, sehr erfolgreich,
ist was das
ich
so? Höre.
Ja, ja? Also okay. Ich habe da irgendwas gehört von 10 verwertbaren Dingen die Woche bei der Westen.de. Und das ist ja schon irgendwie
ja viel,
ganz schön heftig. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber das...
Aber ich kann mir vorstellen, dass Online-Dienste halt, also etablierte Online-Dienste, etablierte Online-Magazine eben das übernehmen. Ich meine, im Klatschbereich macht es TMZ eben schon. Mhm. Die bekommen die Informationen ja teilweise von den Stars mittlerweile selber, irgendwie, wenn die mal wieder ein bisschen Promo brauchen. Und ich glaube, dass es da funktionieren kann. Also, dass du einen Online-Dienst hast, der sich in bestimmte Reputation in bestimmten Bereich erarbeitet hat und der dann tatsächlich auch diese Informationen bekommt, auch weil sie eben gut vernetzt
sind. Genau. Aber du sagst ja, dass man sich besser an einen vertrauenswürdigen Journalisten wendet. Aber der Otto Normal-Whistleblower, der kennt ja womöglich gar keinen Journalisten. Also und ich glaube, dass ihm das dann schon irgendwie, dass ihm wohler bei den Gedanken ist, das irgendwo in so einen anonymen Briefkasten online reinzuschmeißen, als irgendwo anzurufen und dann womöglich jemanden zu finden, der sagt, oh, ich rufe sofort die Polizei oder so. Also ich glaube, dass die Leute zum Journalismus einfach oft auch ein falsches Verständnis haben und dann denken, die glauben mir das sowieso nicht, die nehmen mich nicht ernst und deswegen versuchen sie es lieber auf so eine anonyme Art und Weise, weil da ja die Wahrscheinlichkeit dann da ist, vielleicht klappt's ja und
Ja, also ich glaube, Vertrauen ist ganz zentral. Du musst Vertrauen haben zu der analogen Person, der du das gibst, und du musst Vertrauen haben zu dem Dienst oder zu der Webseite, die dieses Ding anbietet. Und ich glaube, es wird nebeneinander existieren. Es sind zwei Wege, Informationen an Journalisten weiterzureichen. Die Frage ist jetzt, du sagst, wenn wir so ein bisschen jetzt mal 2012 gucken, wie geht das denn so weiter? Du sagst, die Portale, die es gibt, sind zum Teil angeblich ganz erfolgreich. Datenjournalismus funktioniert auch, also wird
ganz mit kleinen Schritten, aber das ist auf jeden Fall, kommt das gerade. Es gibt viele Journalistenseminare, die im, wo sowas angeboten wird, wie man sich durch solche Datenberge durchgräbt. Und das ist allemal spannend, aus Statistiken und aus Datenbanken Geschichten rauszusieben, weil gerade eben Erhebungen und Statistiken, die ja noch und nöcher vorhanden sind, da sind sicher viele, viele spannende Geschichten drin.
Da werden wir jetzt auch gerade im Zuge dieser ganzen Open Data Diskussion, wo immer mehr ja auch staatliche Behörden ihre Daten veröffentlichen, sicherlich noch ein bisschen was sehen. Das wird in diesem Jahr sicher noch weitergehen. Ich würde jetzt ganz zum Schluss noch mal ein ganz kurzes Thema anreißen, was wir auch noch aufgeschrieben hatten, ist nämlich 3D-Drucken. Jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, so ein Dienst aus London, wo man seine 3D-Models Modelle hinschicken kann, die drucken das aus und du kannst sie dort verkaufen. Shapeways. Mit dem Tür euch gesprochen und das ist faszinierend. Der hatte auf der DLD in München, hatte der Kram mit, was er ausgedruckt hat mit seinen Maschinen. Der hat Bikinis ausgedruckt. Der hat so stoffartige Plastikkonstruktionen gedruckt, die total flexibel waren und als so wie kleine Kettenhemden quasi funktioniert haben. Der hat Motoren in einem Stück ausgedruckt.
Wo du an der einen Seite reinbläst,
hast du so einen 10 cm Durchmesser Rotor.
Und es kommt da so raus. Also ich habe gedacht, dass die Teile rauskommen. Null. Und man
in einem
sondern
Stück.
Es kommt da wirklich so ein fertiges Getriebe raus und das ist schon echt sehr faszinierend.
Und der hat mir das erklärt, wie er das macht. Das ist natürlich nicht jetzt wie im Sinne von dieser Megabot, wo du mit Plastik quasi deine Teile da drauf spritzt, sondern du hast eine Kiste voll mit Granulat und dann geht der Laser darüber und lasert halt genau, erhitzt genau das Granulat an den Stellen, an denen halt Material entstehen soll und am Ende, das Granulat wird immer einen Millimeter weiter abgesenkt und so wird immer eine Schicht weiter drunter erhitzt und so entsteht halt dieser Gegenstand.
Genau, aber sowas hat man dann halt nicht zu Hause, sondern das schickt man irgendwo hin und dann wird das da ausgedruckt und diese Makerbot-Geschichten sind noch ungenauer.
Genau, aber ich fand es faszinierend, das
ist halt ja auch günstig, billig. Ne?
Ja. Du kannst da dein 3D-Model hinstellen mit Umsonst-Software an deinem Rechner, scannst du dir mit der Kinect so ein 3D-Model ein, ja, von deiner Vase, von deinem Tisch, von irgendwas, was du getöpfert hast, machst ein 3D-Model, relativ easy, schickst das zu Shapeways und die machen für ein paar Euro, machen dir da aus Gold, aus Silber, aus Metall, aus Plastik, aus Silikon, machen die dir einen Gegenstand.
Und Pirate Bay hat ja jetzt sogar schon einen Bereich eingerichtet für 3D-Models. Und ich meine, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre nach vorne skippen, dann kann das ja die ganze Copyright Diskussion ziemlich verändern, weil ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir dann mal auf Pirate Bay irgendwie ein Fahrrad, ja, Fahrrad ist vielleicht noch ein bisschen heftig, aber irgendwie ein Designerstuhl oder wie du gerade gesagt hast, ein Designer-Bikini, der normalerweise, 100 Euro kostet und dann raubkopiere ich mir den und drück den bei mir zu Hause.
Irgendwie so
mit das sind ja fertige 3D-Daten, so. Die sind ja eingescannt. Das heißt, ich lade mir ein 3D-Model runter und kann das bei mir zu Hause im 3D-Drucker ausdrucken. Und ich meine, gerade, ich sag mal, im Moment sind das irgendwelche Rollenspieler-Plastikfiguren, die Leute ausdrucken und raubkopieren, aber die sind ja auch teuer im Laden. Und ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie die ausgedruckten Kopien aussehen, aber ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass es sehr ähnlich ist.
Ja, und das ist ja eine Binsenweisheit. Also, dass dieser technische Fortschritt, den du jetzt in den letzten 3 Jahren schon bei diesem 3D-Drucken gesehen hast, also angefangen mit diesem Makerbot, der am Anfang echt fingerdicke Spaghetti auf die Platte gedrückt hat und heute schon, ja, ich habe die jetzt neulich noch wieder angesehen, die aktuelle Version, das ist schon okay und faszinierend ist, dass diese Drucker sich mittlerweile selber replizieren. Also du druckst dir mit deinem Drucker die Einzelteile für den nächsten Drucker aus, den du zusammenbaust. Ja, ja. Kannst du so Sets machen, das besteht aus Stangen und eben so Plastikteilen, die diese Stangen zusammenhalten und diese Plastikteile druckst du dir halt selber aus. Und auf dem Kongress war auch jemand, der hat dann so einen Ständer wollte der bauen für diese langen Plastikspaghetti, aus der dann geschmolzen wird und zu einem Gegenstand ausgedruckt wird. die Rolle lag da immer irgendwo rum. Mhm. Ja, und dann hat er sich halt eine Halterung dafür ausgedruckt und das Ding an sein Maggerboard rangeschraubt. Ne? Und das ist schon faszinierend. Also
ja, das ist also was da kommt, erstmal aus Copyright angeht, stimme ich dir auch völlig zu. Das wird extrem lustig werden, wenn ich anfange auch. Jedes Mal, reden wir mal über Autoersatzteile, ja, wenn ich irgendwie was brauche. Ich brauche jetzt irgendeine neue Bremsscheibe für mein Auto, dann drucke ich sie mir doch mal schnell aus. Oder so.
Bremsscheibe ist natürlich sehr...
Irgendwelche Kunststoffteile.
Irgendwas kaputt gegangen, mache ich eben mal schnell selber. Irgendwie drucke ich es halt so und lade ich mir irgendwie runter für 2,50 Euro und dann drucke ich es halt aus. Also es ist schon ganz erstaunlich, was da kommt. Auch da, glaube ich, werden wir noch ganz andere Wege sehen, beziehungsweise ganz andere Technologien noch sehen, die das noch mehr wo es noch schneller gehen wird und wo wir vor allen Dingen noch mehr Sachen mitmachen können. Aber das sehe ich auch so mit 5 bis 7 Jahren, da reden wir nochmal drüber und dann werden wir, glaube ich, viel Spaß haben.
Aber ich meine, so ein Maker-Bot-Ding, ich glaube, der aktuelle kostet, glaube ich, $2,000 oder so.
Und dann, nicht so viel, aber zusammengebaut dann schon.
Ja, genau. Mhm. Die neue, und dann hat man, aber ist trotzdem irgendwie wenig. Dann hat man halt so eine Kiste auf dem Schreibtisch stehen und kann sich dann, was weiß ich, seine Designerlampe ausdrucken. Und ich meine, das ist ja schon.
Ja, und das ist nicht mehr weit. Also wenn du siehst, was Shapeways macht, halt mit sehr teuren Maschinen noch, die kosten dann 100, 200.000 Euro, aber damit machen die schon richtig amtliches Zeug. Mhm. So, ne? Ja, ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr, wir haben noch 30 Sekunden, große Themen können wir jetzt nicht mehr anreißen. Zeitmaschine haben wir noch nicht erfunden, das wird auch 2012 nicht mehr passieren.
Sinn des Lebens sprechen.
Ja, genau, okay, das verschieben wir dann auf die nächste Woche. Also ich danke ganz herzlich fürs Zuhören, mein Name ist Philipp Banse, danke ganz herzlich an Jan Keno Jansen von der CT und Don Dahlmann, dass Sie hier aufgeschlagen sind. Wir grüßen ganz herzlich René Walter.
Steh mal auf.
nerdcore.de.
Guten Morgen.
Das war CT Online Talk. Mein Name ist Philipp Banse. Schönes Wochenende noch.